Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
Herzlich willkommen zu Folge 135 der Cinema Shortcuts. Mein Name ist Oliver Nölle und ich spreche heute mit Jens Wawrzeczek, berühmt vor allem als Sprecher von Peter Shaw in den drei Fragezeichen-Hörspielen. Aber ich spreche nicht mit ihm über die drei Fragezeichen oder nur ganz am Rande. Was vielleicht wenige wissen, Jens Wawrzeczek ist ein großer Fan von Alfred Hitchcock. Ich übrigens auch. Und er hat ein wunderbares Buch über die Regielegende geschrieben. Und zum 125. Geburtstag von Hitchcock am 13. August sprechen wir beide jetzt über all die Klassiker von ihm wie Psycho und Die Vögel, aber auch über viele unbekannte Filme von Alfred Hitchcock und auch darüber, wie sehr er bis heute die Filmgeschichte beeinflusst. Viel Spaß mit Jens Wawrzeczek.
Wenn man versucht herauszufinden, welchen Beruf sie ausüben, dann wird es schon ganz schwierig. Das passt ja alles nicht auf eine Visitenkarte, habe ich mir jetzt gedacht. Ich fange einfach mal an. Schauspieler, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher oder Interpret, Synchronsprecher, ich glaube auch Synchrondialogbuchautor,
ja.
Synchronregisseur,
ja.
Sänger,
ja.
Und fast ganz neu seit dem letzten Jahr, auf jeden Fall nach meinem Wissen, Buchautor.
Ja,
ich weiß nicht, ob es davor schon welche gab.
Nein.
Nämlich ein wirklich wunderbares Buch über Alfred Hitchcock, How to Hitchcock. Da werden wir auch später noch drüber reden. Das ist wirklich ganz toll geworden. Ich habe schon sehr viele Bücher über Alfred Hitchcock gelesen im Laufe der Jahre, auf Deutsch, auf Englisch. Und ich finde, das ist ganz besonders gelungen für Fans, die die Filme schon kennen, aber auch für Menschen, die mit Alfred Hitchcock vielleicht leider noch nicht so in Berührung gekommen sind.
Ja.
Wirklich ganz toll.
Danke.
Aber als erstes, sie sind natürlich vor allen Dingen auch berühmt als die Stimme von Peter Shaw. Und deswegen muss die erste Frage, hat ja auch mit Hitchcock sozusagen
im Endeffekt
zu tun.
Ja.
Im Endeffekt ja, da kommt es vielleicht sogar her. Wie viele Folgen sind wir denn jetzt?
Oh, das ist ja eine ganz, ganz komplizierte Frage. Veröffentlicht, keine Ahnung, wir haben aber jetzt ungefähr Folge 235 aufgenommen. Mit Zahlen bin ich ganz schlecht. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall kurz vor 250.
Mhm. Also es ist immer noch die erfolgreichste Hörspielserie der Welt.
Ja, kann man so sagen. Mhm,
das kann man so sagen, muss man sogar so sagen.
Ja.
Und ich habe natürlich auch wunderbare Erinnerungen an die drei Fragezeichen. Ich war damals eher der Typ, der über die Bücher gekommen ist. Und die es damals gab, das waren noch die gebundenen mit dem schwarzen,
ja.
Mit dem schwarzen Covern. Mein Liebling war das mit dem Gespensterschloss.
Ja.
Die drei Fragezeichen. Meins
auch.
Das Gespensterschloss. Und mein Sohn heutzutage liest zwar auch sehr viel, ist aber eher so bei Harry Potter. Aber was Hörspiele angeht, ist er komplett bei den drei Fragezeichen.
Und bei den erwachsenen drei Fragezeichen oder bei den Kids?
Er hat angefangen mit den Kids, das ist ja schon Jahre her dann auch wieder.
Ja.
Ist jetzt in der Phase, in der sozusagen bei den großen Fragezeichen
ja, angelangt.
Ganz, ganz toll.
Okay, super.
Und das ist vielleicht auch gar nicht allen bekannt. Alfred Hitchcock taucht ja sozusagen auf dort als Hintergrundfigur oder Mentor der drei. Und ist immer wieder mal sozusagen auch in den Fällen dabei und leistet sozusagen Hilfe, ist am Start und ein ganz wunderbarer Typ.
Zumindest in den ersten Folgen. Ne? Irgendwann durfte Hitchcock nicht mehr auftauchen. Da mussten die drei Fragezeichen ihre Fälle alleine lösen. Aber ja, das fand ich auch besonders attraktiv ganz am Anfang, weil ich bin auch über die Bücher zu den drei Fragezeichen gekommen. Also beziehungsweise, als ich als Peter Shaw besetzt wurde, kannte ich die Bücher schon. Und an den Büchern fand ich besonders toll, dass die drei Hitchcock kennenlernten und vor allen Dingen von Hitchcock ja immer wieder Fälle zugeschoben bekamen oder mit ihm in seinem Büro in den Universal Studios sitzen durften. Beneidenswert. Natürlich ahnte ich damals noch nicht, dass Hitchcock mit den drei Fragezeichen eigentlich relativ wenig dann zu tun hatte, weil er, glaube ich, einfach nur seinen Namen zur Verfügung gestellt hat und wahrscheinlich ein paar Dollar dafür kassiert hat. Aber trotzdem, diese Verbindung fand ich toll.
Ja, das ist auch eine Besonderheit von Alfred Hitchcock, dass er sozusagen als Marke, er war seine eigene Marke und das in den 50er Jahren und dann auch in den 60er Jahren. Es gab ja Magazine mit seinem Namen, die TV-Serien, wo er ja von den über 200 Folgen auch, glaube ich, 17 oder 18 nur selber gedreht hat und denen immer noch dieses Intro, dieses markante Intro gegeben hat.
Ja.
Das gehört ja dazu und eben auch dort hat er seinen Namen hergegeben,
die
Bücher, ne? Ja. Und insofern war so ihr Weg vorgegeben in Sachen Hitchcock. Irgendwas muss er mit ihrem Leben zu tun haben. Können Sie noch mal sagen, wie fing das damals an? Wie wird man denn mit 15, glaube ich,
Hörspielsprecher? Ich bin es schon vorher geworden. Und Hitchcock war schon vorher in meinem Leben. Der ist nicht über die drei Fragezeichen in mein Leben gekommen, sondern durch ein frühes Fernseherlebnis mit 12. Und ich war also schon Hitchcock infiziert, als ich zu den drei Fragezeichen kam. Ich bin eigentlich zum Hörspielsprechen gekommen durch einen Zufall oder eine schicksalhafte Fügung, weil unser Deutschlehrer eines Tages in die Klasse kam und sagte, heute Nachmittag kann man beim Norddeutschen Rundfunk vorsprechen. Und das war, da war ich ungefähr 11 oder 12. Ich glaube, ich war elf. Und da bin ich hingegangen, was mich heute noch wundert, weil ich eigentlich sehr schüchtern war. Und trotz dieser Schüchternheit aber immer wollte Schauspieler werden oder Sänger werden. Also das war schon in meinem Kopf und in meinem Willen sehr verankert. Und darum nahm ich diese Chance wahr, sprach nachmittags vor. Es wurde uns Kindern ein Text in die Hand gedrückt, ein Aufsatz, den wir dann quasi unprobiert lesen mussten. Und dann hat man mir gesagt, meine Eltern wussten gar nichts davon, dass ich jetzt beim Aufsatzfunk des NDR anfangen dürfe. Das war für mich wie ein Ritterschlag. Und dann kann ich eigentlich mich erinnern, dass ich seit dem Tag mehr oder weniger bis zum Abitur fast täglich oder mehrmals in der Woche beim Norddeutschen Rundfunk war. Die Hörspiele, drei Fragezeichen und ich sag jetzt mal, die kommerziellen Hörspiele, die eben nicht von der ARD produziert wurden, die kamen später dazu und so kam dann auch später das Synchron dazu. Man ist als Kind ja ein Unikat, man ist ja eine Kostbarkeit und wenn man halbwegs diszipliniert funktioniert, wird man auch schnell rumgereicht. Ich habe auch sehr früh dann angefangen, Theater zu spielen. Aber ich denke heute daran zurück und hab das Gefühl, das war Schicksal. Ich habe es mir sehr gewünscht innerlich und das Schicksal hat mir die Tür aufgemacht und ich bin da durchgegangen.
Und offensichtlich haben Sie sich Jahre, Jahrzehnte lang mit Alfred Hitchcock beschäftigt. Ich kann einfach nur noch mal sagen, dieses Buch ist wunderbar, was Sie geschrieben haben, Haut Hitchcock. Es gibt sehr viele dicke Bücher über den Meister, die auch ihre Berechtigung haben. Aber ich finde, Sie haben das sehr gut gemacht, indem Sie halt nicht chronologisch die Filme abgeklappert haben, denn er hat ja, je nachdem, wie man zählt, 53 Filme gemacht. Einer ist verschollen.
Ja.
Man kann auch sagen 54, denn es gibt diesen einen Film, Murder, Sir John greift ein, wo er diese deutsche Fassung von gedreht hat. Das heißt, in denselben Kulissen mit anderen, nämlich mit deutschen Schauspielern, den Film nochmal sozusagen nachts, denke ich mal, nachgedreht und sehr viel kürzer.
Ja.
Den kann man auch noch zählen, dann wären wir bei 54 Filmen.
Man könnte auch noch die zwei Filme zählen, die er als quasi als Beitrag zur Widerstandsbewegung während des Krieges gedreht hat in Frankreich. Das ist so ein bisschen kompliziert mit der Zahl, wie viel er tatsächlich gedreht hat, aber ich habe mich eigentlich in der Beziehung nach ihm gerichtet. Und es gibt ja dieses berühmte Foto, wo er die Filmrollen übereinander stapelt und da sind es 53 Filme, wenn man dann die dazu rechnet, die er nach dem Film, den er als letztes auf diese Filmrollen packt, noch dazu rechnet. Darum habe ich gedacht, okay, es sind 53 offizielle Hitchcock-Filme.
Ja, und sie gehen eben nicht nacheinander durch, sondern haben das so nach Themenkomplexen, die Sie interessiert haben, geordnet. Das finde ich wunderbar, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, aber es liest sich wunderbar.
Das freut mich sehr.
Ne? Mütter ist eins der großen Themen und jeder weiß, was für Mütter in Hitchcocks Film auftauchen.
Ja.
Von bis. Es gibt da sozusagen die ganzen Varianten von durchaus auch noch rücksichtsvoll und liebevoll bis hin zu den ganz Bösen.
Ja.
Mrs. Bates ist da sozusagen das Beispiel.
Die Böseste, obwohl schon die Toteste.
Ja, lebendig sehen wir sie nicht.
Nein, ne? Lebendig sehen wir sie nicht.
Nee. Und das andere, die Ehen, das fand ich auch eine sehr gute Idee, sozusagen mal das, die Ehen zu analysieren und dann auch die Frauenrollen darin, also was ist die Ehefrauen sozusagen in diesen Ehen gewinnen oder auch nicht gewinnen. Das ist wunderbar.
Ja.
Finde ich eine sehr gute Idee. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, wer Lust darauf hat, bitte lesen. Und der Anlass, weshalb wir hier sitzen, ist der 125. Geburtstag von Alfred Hitchcock am 13.8. Und nicht zu vergessen, einen Tag später ja auch seine Frau, Alma Revel, wird und dann Hitchcock, auch 125. Das wird immer leicht vergessen. Also ich glaube, es gibt eine Monografie über sie und gefühlt 800 bis 1200 über ihn.
Ja.
Sarah, das kann sicherlich die spätere Forschung noch mal herausfinden, wie stark der Einfluss von Alma war.
Es soll jetzt eine Biografie erscheinen, oder ich weiß, dass sie erscheint im August, auch über das Ehepaar Hitchcock, also wo genau dieser Aspekt sehr genau beleuchtet wird von Thilo Wydra, der hat dieses Thema aufgegriffen. Und ja, Hitchcock hat meines Erachtens kaum Entscheidungen getroffen, ohne dass Alma, seine Frau, sie abgesegnet hat. Und er war sehr gekränkt, wenn ihr irgendetwas nicht gefallen hat. Er war ihr unglaublich zugewandt und sie ihm. Und das war ein Doppelfelsen, der nicht voneinander ließ. Und
ja, es war vielleicht, wenn man aus ihrer Perspektive sieht, auch vielleicht ein bisschen tragisch, ne? Als die beiden sich kennengelernt haben, Mitte der 20er, der 1920er, in London war sie ja im Grunde seine Vorgesetzte, beziehungsweise schon etwas weiter im Job, war schon Regieassistentin, hat auch als Schauspielerin gearbeitet und hatte schon ein paar Hits gelandet sozusagen.
Ja, das stimmt.
Und Hitch hat so lange gewartet, bis er dann selber Regisseur war und sie Assistentin, Regieassistentin bei ihm wurde, bis es zum ersten Date kam.
Ja. Kann sein. Ich weiß nicht, wie sie selber dazu, ich glaube, sie hat sich nie irgendwie negativ dazu geäußert, dass sie das Gefühl gehabt hätte, Hitchcock hätte ihr das Zepter aus der Hand genommen. Ich glaube, das war im gegenseitigen Einverständnis.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Ja, hoffe ich doch.
Ja, wie nähert man sich einem Mann mit diesem, allein die Menge der Filme ist ja schon irrsinnig, über 50. Und davon, wenn man sagt, was ist denn davon jetzt ein Klassiker, sind es auch noch mindestens 20. Mhm. Und dann sind es ja auch sehr verschiedene Filme, also High-End-Unterhaltung bis hin zu unfassbaren Schockern, wo wirklich Filmregeln gebrochen werden. Mhm. So dass das Publikum nach 40 Minuten, Psycho ist das Beispiel, oder Sabotage, wo der kleine Junge an der Bombe, durch die Bombe stirbt. Und bis hin zu Slapstick-Komödien und so weiter. Also das ist sehr, sehr schwer, das alles so zusammenzufassen. Ne?
Ja.
Wie haben Sie sich denn dem genähert, beziehungsweise wie haben Sie sozusagen, bevor Sie das Buch schreiben konnten, sich diesem Gesamtkoloss Hitchcock genähert?
Also die Struktur des Buches hat sich eigentlich ein bisschen ergeben beim Schreiben. Ich hatte einige Themen, die ich unbedingt beleuchten wollte oder die mich vor allen Dingen interessiert haben. Und das waren die Mütter in Hitchcocks Film, die Ehen. Auch natürlich die Schurkinnen und Schurken. Wie setzt er die Bösen quasi in Szene? Und dadurch gaben sich schon bestimmte Bündelungen. Mich hat auch interessiert, welche Filme nicht besonders erfolgreich waren und warum sie eventuell nicht besonders erfolgreich waren und warum ich sie vielleicht trotzdem besonders schön finde. Das ist ja eine sehr persönliche Angelegenheit, ob man einen Hitchcock-Film zu seinen Favoriten zählt oder nicht. Insofern gab es eine Struktur und eine, ich sag mal so einen, eine Chronologie, dadurch, dass ich mich ein bisschen leiten ließ von meinen eigenen Interessen. Und was interessant ist, da ich natürlich alle Filme nochmal gesehen habe und mehrfach nochmal gesehen habe, je öfter man einen Hitchcock-Film sieht, desto rätselhafter wird er eigentlich, desto mehr begreift man und fühlt man, denn Hitchcock ist jemand, der Emotionen erzeugt, wie viele Ebenen in so einem Film stecken. Erstmal lassen wir uns von seiner Spannung packen. Aber wenn man zum Beispiel einen Film wie bei Anruf Mord, den ich in dem Kapitel über die Ehen beschreibe, häufiger sieht und auch im verschiedenen Alter sieht, dann dann begreift man, was da eigentlich noch spannender vielleicht ist als der Mordplot oder der geplante Mordplot. Nämlich tatsächlich, wie die, es sind ja eigentlich nur drei Protagonisten, miteinander umgehen, wie die Ehe funktioniert zwischen Ray Milland und Grace Kelly und was dieser Liebhaber Robert Cummings da dann noch mit zu tun hat. Das waren für mich plötzlich nochmal ganz andere Abgründe, die sich auftaten. Und das fand ich großartig, weil dadurch blieb auch mein Feuer entfacht. Das kann ja auch passieren, dass wenn man sich so intensiv mit so einem Thema wie Hitchcocks Filmen auseinandersetzt, dass man irgendwann sagt, ich habe genug, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Das hat sich aber bei mir nicht eingestellt. Es war eher so, dass je mehr ich eingetaucht bin, desto leidenschaftlicher wurde ich, desto mehr hatte ich das Gefühl, ach, es ist wichtig, denjenigen, die vielleicht Hitchcock nur so peripher kennen oder nur Psycho kennen oder nur die Vögel und vielleicht einige der Filme sowieso nur vom Hören sagen, dass man da nochmal Appetit macht und auch zeigt, dass da viel mehr drin steckt als ein Film, der halt jetzt schon Jahrzehnte alt ist. Weil das ist ja das Argument von einigen jüngeren Menschen eventuell, warum soll ich mir einen Film ansehen, der in Schwarz-Weiß gedreht wurde? Ja, weil Schwarz-Weiß auch als Hitchcock Psycho drehte eine künstlerische Entscheidung war. Er hätte den Film auch in Farbe drehen können, aber er wollte es nicht. Und das hat einen Grund. Ein Schwarz-Weiß-Film weckt andere Emotionen und erzeugt eine andere Stimmung als ein Farbfilm. Darum die Vögel, der Film, den er nach Psycho gedreht hat, plötzlich in so wunderbaren sommerlichen Farben erscheint und dass der Schrecken gerade in dieses Bilderbuch einschlägt, macht im Fall von Die Vögel die Wirkung noch stärker. Und insofern finde ich diese ganzen, auch ein Thema in meinem Buch, diese ganzen Entscheidungen, die Hitchcock gefällt hat, also Farbe, Komposition der Bilder, Musikeinsätze, das ist sehr spannend und das ist einfach großartig.
Ja, bei Anruf Mord haben Sie angesprochen, da ist es ja auch so, Grace Kelly ist ja nun auch nicht gerade die Unschuld.
Nein.
Denn sie betrügt ihren Ehemann und lässt eigentlich auch ihren Liebhaber ganz schön kalt dann irgendwie abblitzen. Man weiß gar nicht genau, was hat sie jetzt eigentlich vor.
Ja.
Mit den beiden hat sie sich jetzt für den einen oder für den anderen
entschieden. Das ist nicht klar,
die
ja.
Die lässt da beide gegen die Wand laufen.
Ja.
Und das ist tatsächlich etwas, was man erst beim zweiten, dritten, vierten Mal, finde ich, tatsächlich sieht. Und das ist kein Einzelfall bei Alfred Hitchcock.
Ja.
Ich finde es auch ganz seltsam, so Andeutungen und Anspielungen, wenn man zum Beispiel im Schatten des Zweifels neben Joseph Cotten, Theresa Wright, wo er ihr Onkel ist und man irgendwie das Gefühl hat, also ein Witwenmörder, der sich sozusagen bei seiner Familie unterschlüpfen will.
Ja.
Und seit Kindheitstagen sozusagen hat er mit seiner Nichte ein tolles Verhältnis.
Mhm.
Und sie kommt ihm auf die Spur.
Mhm.
Und irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man es das zweite, dritte Mal gesehen hat, dass da ganz leicht sowas wie Inzest angedeutet werden könnte. Man kann es aber nicht richtig festmachen.
Nein.
Man kann nicht sagen, jetzt in diesem Blick von ihm oder ihr steckt es drin oder es gibt eine Dialogzeile, die eindeutig ist oder auch nur halbwegs, wo man zwischen den Zeilen sprechen kann. Man hat sozusagen das Gefühl, irgendwas ist hier seltsam, wird angedeutet, aber wenn du es festmachen willst und wenn man ihn damals in einem Interview hätte fragen können, hätte er zu Recht Nein sagen können.
Ja, ja.
Und das sind ja keine Einzelfälle.
Nein.
Das ist sehr faszinierend.
Das stimmt. Und auf jeden Fall ist das etwas, was die Spannung erhöht. Und im Schatten des Zweifels, einer meiner Lieblingsfilme, da ist auf jeden Fall die Verliebtheit, die Theresa Wright Joseph Cotten entgegenbringt, ganz stark zu spüren. Und umso schrecklicher ist es natürlich, als sie plötzlich realisiert, dass das Objekt ihrer Liebe eigentlich ein Monster ist. Und da wir uns mit ihr identifizieren, haben wir den gleichen Schockeffekt. Ich meine, wir ahnen gleich nach 3 Minuten, dass Joseph Cotten wirklich was auf dem Kerbholz hat, weil Hitchcock ja nicht wie Agatha Christie irgendwie uns lange herumrätseln lässt, wer der Mörder ist oder der Täter, sondern ihn hat ja eher interessiert, eine andere Art von Geschichte zu erzählen. Und zwar eher wissen wir gleich sehr schnell, wer was ist, also welche Funktion jeder hat. Nur dann fängt es an, irritierend zu werden, weil diese Zuteilung von Böse und Gut, die funktioniert bei Hitchcock eigentlich nicht. Das ist ein wunderbares Beispiel, ist ja zum Beispiel Psycho. Es gibt kaum einen furchtbareren Mörder, wenn man so will, als Norman Bates. Aber dadurch, dass Anthony Perkins diese Rolle spielt und Hitchcock ihn so inszeniert hat, wie er ihn inszeniert hat, kommen wir in einen moralischen Konflikt, weil dieser Mann ist wunderbar, sympathisch, man hat Mitleid, und das ist nicht der Mörder, den wir einfach nur so in eine Schublade schieben können und sagen, er ist ein Monster, der Mann muss irgendwie abgeschafft werden. Nein, so funktioniert das bei Hitchcock nicht. Und das,
ja. Und mit seinem Opfer Marion Crane, Janet Leigh, ja, ist es ja ähnlich. Ne?
Ja, das
ist dieser
absolut.
Beginn in diesem deprimierenden Hotel mit dem Nachmittagssex mit ihrem Liebhaber.
Ja.
Und stiehlt sie die $40,000.
Ja.
Und man denkt, oh Gott, wo soll das jetzt noch hinführen?
Ja.
Und dann hat sie ja nach dem Gespräch mit Bates Junior sozusagen, kriegt sie ja moralisch die Kurve,
ja,
und will ja eben das Geld zurückgeben.
Ja.
Und wird dann ermordet. Also ein unfassbarer Schock.
Ja.
Etwas, was so ja, glaube ich, noch nie jemand so direkt versucht hatte.
Ja.
Der hat ganz klar die Regeln der Dramaturgie gebrochen und das Publikum völlig geschockt dagelassen.
Ja.
Und dann geschieht dasselbe mit Anthony Perkins. Einerseits sieht man ihn natürlich als Mörder, andererseits fiebert man mit ihm. Das finde ich, das ist die Kunst.
Das stimmt, absolut.
Von Alfred Hitchcock, dass man plötzlich sich selber dabei ertappt, mit den Fieslingen sozusagen mitzufiebern, dass die bloß davonkommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Dass bloß das Auto, wo die Leiche drin ist, dass das bloß
untergeht.
Versinkt.
Absolut. Ja. Das ist ein wunderbarer Moment, ja. Und ich meine, ähnlich geht es einem ja auch bei Vertigo. Eigentlich ist der Charakter, den James Stewart spielt, dieser besessene Mann, also erstmal natürlich unter einem Trauma leidend, die Phobie, also Vertigo, Schwindelanfälle, Höhenangst, aber dann, nachdem er glaubt, verantwortlich zu sein für den Tod der ersten Frau und dann Kim Novak quasi als zweite wieder auftaucht, ist er ja von dieser Besessenheit, sie genauso formen zu wollen wie die erste Frau. Und das ist unangenehm anzusehen, aber da wir James Stewart so absolut loyal gegenüberstehen, müssen wir diesen Horrorspaziergang mitmachen. Und ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich auch für einen Film aus den 50er Jahren. Und es ist auch ungewöhnlich, dass ein Star wie James Stewart so eine absolut ambivalente Rolle übernommen hat. Und da war Hitchcock sehr geschickt, dass er das so einfädelt in seinen Filmen, dass wir irgendwie nicht mehr zurückkommen. Wir müssen den Weg dann bis zu Ende mitgehen. Das ist vielleicht etwas, was manchmal übersehen wird oder zu sehr als, ja, das ist halt schon ein Klassiker, da wird nicht mehr genau hingeschaut, was eigentlich da so besonders ist.
Mhm. Gerade bei Vertigo ist es mir auch passiert, glaube ich, erst beim zweiten, dritten Mal schauen, ist mir aufgefallen, eigentlich ist ja Judy / Madeleine oder Madeleine / Judy ist ja eigentlich auch die Böse.
Absolut.
Sie ist sozusagen Komplizin dieses Mordes.
Ja.
Und ich habe sie eigentlich immer nur auch als Opfer gesehen die ganze Zeit.
Genau.
Das ist wirklich raffiniert, wie das funktioniert.
Ja.
Und gerade da ist es so, weil das Spiel mit Identitäten ist bei Hitchcock ja auch sehr groß. Oft geht es eben darum, dass jemand für einen Bösewicht, also für jemand anders gehalten wird, der ein Spion oder ein Mörder ist und fliehen muss und eben von Agenten und der Polizei oder sonst wem doppelt sozusagen von zwei Seiten gejagt wird.
Ja.
Und in Vertigo wird das ja alles noch auf die Spitze getrieben mit diesen Identitäten.
Absolut.
Also gerade durch diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, weil man sich ja immer fragt, wer verliebt sich eigentlich in wen? Mhm. Also in welche Figur verliebt sich eigentlich James Stewart?
Ja.
Also umgekehrt, sie ja auch. Weil sie weiß ja, er denkt jetzt,
ist furchtbar tragisch.
Jemand, der möglicherweise der ersten Frau, der ich ähnlich sehe, sozusagen, ja, ähnel, und in die verliebt er sich dann. Aber die gab es ja auch gar nicht.
Die hat sie auch nur gespielt. Die hat sie auch nur vorgetäuscht. Das ist wirklich tragisch in dem Fall, weil da gibt es auch diesen Moment in Vertigo, wo er also versucht, Judy, also die wiederauferstandene Madeleine, umzumodeln, also sie muss sich die Haare blond färben, sie muss das gleiche Kleid tragen, sie muss die gleichen Schuhe tragen. Das lässt Kim Novak alles mehr oder weniger über sich ergehen, und sagt aber irgendwann, wenn ich das jetzt noch mache, liebst du mich dann so? Liebst du mich dann? Und diese Frage nach dem, warum liebst du mich und was muss ich sein, damit du mich liebst? Das ist ja eine sehr elementare Frage, die wir wahrscheinlich uns alle irgendwann mal im Leben stellen in Beziehungen. Und das ist ganz furchtbar, weil man selber nicht mehr weiß, also James Stewart behauptet dann im Film, nein, natürlich liebe ich dich. Das stimmt aber nicht. Es geht darum, ein Bild zu erschaffen. Und in dem Moment, wo das Bild erschaffen ist, ist es nicht mehr möglich, eine Beziehung mit dieser Person, die man erschaffen hat, zu führen, weil das ist eine tote Sache. Mhm. Und insofern finde ich diesen deutschen Untertitel, ich bin ja eigentlich kein Fan von deutschen Übersetzungen, aber in dem Fall aus dem Reich der Toten, finde ich eigentlich sehr poetisch und auch ganz schön, weil man rutscht ständig zwischen Lebendigkeit und tot sein in Vertigo hin und her. Mhm. Und weiß, genau wie Sie sagen, nicht mehr genau, wer liebt jetzt eigentlich wen und wer ist James Stewart, wer ist Kim Novak? Wissen Sie überhaupt selber noch, wer Sie sind? In welcher Zeitebene befinden Sie sich?
Ja, wo wir bei den Andeutungen sind, was ja auch, finde ich, sehr interessant ist, selbst in einem, ich sag mal, rein Unterhaltungsfilm wie Über den Dächern von Nizza, Cary Grant, Grace Kelly. Mhm. Am Ende kann er seine Unschuld beweisen. Er war eben nicht die neue Katze, der Dieb. Mhm. Und es gibt das Happy End offensichtlich zwischen den beiden. Und als allerletztes heißt es dann, dass die Schwiegermutter mit in das Haus mit einzieht und er guckt nur so mit einem Auge in die Kamera. Ja. Und schon vorher war das ja so, dass die Mutter, auch hier einige dieser Andeutungen, ne, dass die Mutter auch gesagt hat, wenn ich 5 Jahre jünger wäre, sie hätte sagen müssen 20 Jahre,
absolut, ja,
dann würde ich mir selber greifen.
Ja.
Und auch das ist wieder so ein Moment, wo man denkt, hey, warte mal, das ist jetzt ja. Ne? Und ist das jetzt eine Andeutung einer Dreiecksgeschichte am Ende?
Ja.
In einem reinen Unterhaltungsfilm eigentlich kommt am Ende, wird man so rausgelassen.
Ja.
Und auch das fällt einem, glaube ich, erst auf, wenn man 2-3 Mal sich den Film angeschaut hat.
Ja, auch die Jessie Royce Landis, die Schauspielerin der Mutter in Über den Dächern von Nizza, die feiere ich auch ein bisschen in dem Kapitel über die Mütter. Sie spielt ja nicht nur Grace Kellys Mutter in Über den Dächern von Nizza, sondern auch Cary Grants Mutter, lustigerweise in Der unsichtbare Dritte. Und was da abläuft zwischen den beiden, ist auch ziemlich heftig. Cary Grant weiß, dass er von Gangstern, von Killern sozusagen verfolgt wird und ist in Lebensgefahr und versucht das seiner Mutter klar zu machen und sie sagt einfach nur, was weiß ich, reg dich nicht auf, beziehungsweise, ach, das bildest du dir ein. Sie lacht mit den Killern gemeinsam im Fahrstuhl des Plaza Hotels. Sie nimmt ihren Sohn einfach nicht ernst. Da ist eine gewisse wirkliche Kälte auch, die verkleidet ist in so einem wunderbaren Schlagabtausch. Aber wenn man sich überlegt, wie diese Beziehung tatsächlich funktioniert und dass Cary Grant in dem Film auch mehrere gescheiterte Ehen schon hinter sich hat, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Beziehung Mutter und Sohn eine große Auswirkung hatte auf die Art und Weise, wie er überhaupt Beziehungen in seinem Leben dann geführt hat oder führen konnte überhaupt. Das ist spannend und vor allen Dingen ist es in sehr schwarzem Humor verkleidet.
Ja. Humor ist wiederum ein Stichwort, weil das ist mir jetzt beim Wiederschauen vieler dieser Filme zum ersten Mal wirklich auch klar geworden, dass im Grunde alle Filme, selbst die End-30er Spionagefilme vor historisch richtigem Hintergrund mit 1936 mit den Nazis als Bösewichten sozusagen.
Ja.
Aber selbst in solchen Filmen und auch dann in den Nachkriegsspionagefilmen, dass immer da ein Humor drin ist, dass immer Augenblicke findet, wo man wirklich lachen muss, sei es bei die 39 Stufen, die Situation auf der Flucht, wo die Hauptfigur dann in diese politische Versammlung kommt und sich hinsetzt und plötzlich für einen Redner gehalten wird und da plötzlich am Pult steht und eine flammende politische Rede hält.
Ja.
Das hätte man ja auch anders machen können. Das ist unheimlich witzig.
Ja.
Und, wir, ne, und natürlich eine brillante Rede hält.
Ja.
Und die Leute sind begeistert und wollen ihn sehen, während er dann abgeführt wird in Handschellen.
Ja.
Oder auch so kleine Slapstick-Szenen, wenn es darum geht, ein Zugticket zu kaufen. Und dann geht es darum, ums Trinkgeld. Also ob jemand Trinkgeld haben will von ihm und was er dafür bekommen und nicht bekommt.
Ja,
und
stimmt.
Ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, nur mit einem Blick am Ende sozusagen hört es auf und muss so lachen, obwohl er gerade jemand auf der Flucht.
Ist es der letzte Blick von dem Schaffner in Ich kämpfe um dich?
Ja, das mag sein.
Also es gibt wunderbare
Kleinigkeiten. Immer diese Kleinigkeiten und eben auch britisch und durchaus auch dunkel.
Ja.
Das fand ich jetzt beim Wiedersehen grandios
sein. Ja, man, das stimmt. Ne,
das ist dann auch sozusagen das volle Paket.
Ja,
Und ich überlege gerade, ob es in Mani auch so war, aber ich glaube, also zumindest einige Sprüche von Mani fand ich auch beim Wiederschauen ganz schön frech. Das ist ja auch ein Film, der die Fangemeinde und auch andere spaltet. Ne? Die Hedren als die Trickbetrügerin, die von Sean Connery als Mark Rutland erwischt wird und die er dann zwingt, sie zu heiraten. Das ist ja auch mal einer der typisch unromantischen Heiratsanträge im Auto. Was ist so Ihre Position zu diesem Film, Mani? Ne?
Ich der mag, spaltet, glaube ich. Ja, aber ich finde, der ist einfach unglaublich intensiv. Der ist quälend. Und in Mani gibt es ja mehrere Themen, die ich finde auch so schonungslos angepackt werden. Einmal gibt es dieses, was auch im Roman übrigens genau so beschrieben wird. Es gibt diese Vergewaltigung, wenn man so will, innerhalb der Ehe. Also Mani, die sich ja weigert, angerührt zu werden, also geschweige denn also in irgendeine Körperlichkeit zu gehen, wird von ihrem Ehemann zum Sex gezwungen. Und das ist eine Szene, die unerträglich ist, auch im Film. Und dann gibt es diese ganz intensive und auch qualvolle Beziehung zur Mutter. Diese kalte Mutter, die sich nachher erklärt. Wir wissen nachher, was da eigentlich sozusagen auf dem Boden der Geschichte liegt. Dass Mani einen Freier ihrer Mutter, die quasi als Prostituierte gearbeitet hat, erschlagen hat. Und die Mutter hat die Schuld auf sich genommen, aber komplizierte Geschichte. Aber das ist ein sehr, sehr heftiger und dunkler Film. Und ich mag den sehr, der hat mich immer sehr berührt. Ich finde ihn auch in seiner Künstlichkeit, was die Kulissen angeht, das wurde von Kritikern sehr bemängelt, dass Hitchcock, sie meinten, offensichtlich schlampig gewesen ist mit Rückprojektion. Es gibt da diese großartig gefilmte, finde ich, Fuchsjagd, in der das Pferd von Mani dann stürzt und sie es erschießen muss. Ich habe das Gefühl, dass man bei Mani in einen Albtraum hineingezogen wird und Albträume sind nicht real und dadurch stören mich Kulissen, selbst wenn ich sie erkenne, überhaupt nicht, weil der Blickwinkel, den wir in diesem Film haben, ist der von Mani und vor allen Dingen von diesem unerlösten Kind, was in Mani steckt, ohne jetzt zu psychologisch werden zu wollen, aber irgendwie hat dieser Film eine ganz eigene Ästhetik innerhalb des Hitchcock Werks und ich finde es einen Skandal, dass die Leistung von Tippi Hedren nicht mehr gewürdigt wurde. Der Film wurde ja erstens ziemlich abgelehnt, war kein Erfolg und Tippi Hedren wurde mehr oder weniger, ich weiß nicht, übergangen, könnte man fast sagen. Wenn ich den Film sehe, denke ich, ich könnte mir keine bessere Schauspielerin vorstellen, obwohl Hitchcock ja gerne Grace Kelly gehabt hätte, als Tippi Hedren, weil Tippi Hedren hat eine ganz merkwürdige Ausstrahlung. Das ist eine Schauspielerin, die nicht unbedingt sehr warm über die Leinwand kommt, aber trotzdem eine große Verletzlichkeit hat. Und ich finde, das ist für Marnie perfekt.
Mhm. Ja. Über die Blonden, die Icy Blondes von Hitchcock muss man natürlich aussprechen und auch aus heutiger Sicht. Vielleicht hat man das in den letzten Jahrzehnten immer ein bisschen, weiß ich auch nicht, zu locker genommen. Aber da steckt natürlich ganz schön viel, ja, Misogynie, kann man eigentlich sagen, aus heutiger Sicht dahinter. Ne? Mhm. Dann fangen wir erstmal mit den blonden Schauspielern an. Geht ja schon früh los mit Annie Ondra.
Ja.
Die allererste in der Mita, Madeleine Carroll, auch in den 20er, 30er Jahren in England, waren immer diese, ja, eher kühlen, zurückhaltend wirkenden.
Und selbstbewusst auf eine Art, nicht?
Selbstbewusst.
Also.
Da müssen wir noch dazu kommen, was das dann für Rollen dann auch sind oder was sie für Rollen eingenommen haben. Mhm. Auch das unterschätzt man ja, weil oft sind ja eben gerade auch dann die Frauen an der Seite von den Hauptfiguren diejenigen, die einen Fall lösen.
Absolut. Und eigentlich die Stärkeren. Wenn man jetzt zum Beispiel in den 50er Jahren schaut, als die Monroe ganz groß war. Eine Schauspielerin wie die Monroe hätte man sich in einem Hitchcock-Film schlecht vorstellen können. Er hatte auch kein Interesse daran, weil diese Art von, ich glaube, Emotionalität hätte bei ihm nicht gut gepasst. Wo man so einen Beschützerinstinkt sofort entwickelt. Interessant ist, dass Doris Day zum Beispiel, mit der der Mann, der zu viel wusste, drehte, ja eine der ganz wenigen positiven Mütter gespielt hat. Und diejenige ist, die im Film auch, wenn man so will, den Fall löst und ihr Kind rettet. Aber die ist im Vergleich zu den anderen Blondinen, die er eingesetzt hat, sehr emotional. Und ich glaube, das war einer der Gründe, obwohl er sehr zufrieden war mit ihrer Leistung, warum dass nie wieder zu einer Zusammenarbeit kam. Weil diese Art von Frau brauchte er in seinem Kosmos nicht. Mhm. Er brauchte auch das Rätsel. Eva Marie Saint in Der unsichtbare Dritte, da wissen wir eigentlich bis zum Schluss nicht genau, ist die für Cary Grant, ist sie gegen Cary Grant, ist sie lebensgefährlich für ihn oder hilft sie ihm? Das ist ja eine absolut irritierende Figur. Kim Novak, Vertigo, seine Filme wimmeln von solchen ambivalenten Frauenfiguren, die klar diesem Schönheitsideal entsprachen. Da hat er, glaube ich, auch ganz knallhart ans Publikum gedacht. Was verkauft sich? Aber die Frauenfiguren sind viel doppelbödiger als man auf den ersten Blick ahnt.
Bin ich auch. Und ja, kommen wir zu den seiner Meinung über Schauspieler und Schauspielerinnen. Da gibt er den berühmten Satz, Schauspieler sind Vieh.
Sollen so behandelt werden wie Vieh.
Oder sollen sie Vieh behandelt werden. Allein das ist ja auch schon, diese ganzen Anekdoten, die Hitchcock von seinem Leben und seiner Arbeit gegeben hat, die sich aber zum Teil ja widersprechen. Also diese berühmten Anekdoten mit dem Vater, der ihn in den Knast geschickt hat für 5 Minuten. Mhm. Hier gibt es auch unterschiedliche Versionen davon. Mal war er 5, mal war er 13. Also man kann nicht jeder Aussage, die Hitchcock in Interviews getätigt hat, tatsächlich trauen.
Nein.
Was ihn umso interessanter macht. Ne? Aber sein Verhältnis oder Nichtverhältnis zu Schauspielern wurde oft genug thematisiert. Mhm. Man kann aber nicht sagen, dass sie dann schlechte Arbeit geliefert hätten.
Nein.
Ganz im Gegenteil.
Ja, ganz im Gegenteil.
Wenn ich auch an Cary Grant denke, der ja zweimal in 2 Filmen gerade nicht seine typische Schönlingsglanzrolle hinlegen konnte, sondern eben in Berüchtigt zum Beispiel halt jemanden spielte, der ihn überhaupt nicht der typischen Cary Grant-Figur entspricht.
Ja.
Das hat aber auch funktioniert.
Ja, ne? Absolut.
Über James Stewart haben wir schon gesprochen.
Ja.
Also mag es vielleicht sein, dass er so ein bisschen eher, naja, vielleicht sich da so ein bisschen produzieren wollte mit diesen Aussagen? Oder wie schätzen Sie das ein?
Also Das Problem ist ja immer, dass man selber nicht dabei war. Und wie Sie schon sagen, es widersprechen sich sehr viele Aussagen. Sein kompliziertes Verhältnis zu Schauspielerinnen, zumindest sehr kompliziert mit Tippi Hedren, da gibt es wiederum Aussagen von Shirley MacLaine, von Janet Leigh, die ein Buch über die Dreharbeiten zu Psycho geschrieben hat, Kim Novak, Theresa Wright, Sylvia Sidney, die mit ihm Sabotage gedreht hat, die ihn sozusagen Lob preisen. Selbst Doris Day, die sagt, sie hätte ein Problem gehabt in der Art und Weise, wie er quasi wenig gesagt hat bei den Dreharbeiten, und sie war verunsichert, weil sie nicht wusste, ob sie die Szene richtig gespielt hat, hatte dann mit ihm ein Gespräch und meinte, er wäre ein wahnsinnig liebenswerter, schüchterner Mann, der einen Humor hatte, den man verstehen musste und auch entschlüsseln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für einige sehr schwer war und für andere einfach. Insofern, ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist so, dass erstens, ich möchte kein Urteil fällen über etwas, wo ich nicht dabei war. Und ich glaube, das ist genauso vielfältig die Antwort, wie der Mann war. Was nicht bedeutet, dass er vielleicht oder sogar ganz sicher mit einigen Schauspielern oder Schauspielerinnen nichts anfangen konnte im Endeffekt privat und sie nicht gut behandelt hat. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, dass zum Beispiel Julie Andrews, die mit ihm Der zerrissene Vorhang gedreht hat, ihn in Interviews kaum erwähnt, den Film nicht erwähnt und auch Hitchcock nicht erwähnt. Allerdings habe ich dann ihre Autobiografie gelesen und da sagt sie, Hitchcock wäre derjenige gewesen von all ihren Regisseuren, der ihr genau erklärt hat, worauf sie achten muss, wenn sie einen Film dreht, wie sie geleuchtet werden muss, damit sie sozusagen ihre beste Seite der Kamera zeigen kann. Und ja, ich denke, da der letzte Film, den er gedreht hat, Family Plot, das ist wiederum interessant. Die Schauspielerin, die ich auch sehr mag, die heute kaum jemand mehr kennt, Barbara Harris, die da die Hauptrolle spielt, die war mit Hitchcock ein Herz und eine Seele. Und das war eine sehr selbstbewusste, feministische Frau, die mit Robert Altman damals auch Filme gedreht hat und am Broadway gespielt. Also das war keine Frau, die sich hat einschüchtern lassen oder die wahrscheinlich, ich sage mal, frauenfeindliches Benehmen akzeptiert hätte. Mhm. Insofern, ich finde, das bleibt so ein Bereich, den man gar nicht abschließend beantworten kann.
Mhm, ja. Klare Aussagen gibt es eigentlich nur von Tippi Hedren in ihrer Autobiografie.
Ja.
Und ist jetzt auch gar nicht so alt, 2005, 2006, ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Wo sie eben beschrieben hat, dass er sie bedrängt hat.
Ja.
Dass er ein Kontrollfreak war.
Ja, und dass er ihre Karriere dann verhindert hat.
Und dann ihre Karriere verhindert
hat. Weil sie bei ihm unter Vertrag war. Mhm.
Ja.
Und auch da sagt sie natürlich, dass sie ihn als sozusagen Filmemacher bewundert, aber auf der menschlichen Seite einfach entsetzt war. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Beziehung Tippi Hedren, Hitchcock, etwas wirklich verquer gelaufen ist bei ihm, weil er hat sie aus dem, wenn man so will, aus dem Werbefernsehen herausgeholt, entdeckt, sie als Star geformt in The Birds, gegen sehr viele Stimmen von außen. Er hat sie dann als Marnie besetzt, eine sehr anspruchsvolle Rolle. Und ich denke mal, dass er irgendwie vielleicht geglaubt oder gehofft hat, dass sie ihm eine andere Art von Dankbarkeit zeigt. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich vermuten. Auf jeden Fall war es kompliziert.
Was man nicht unterschätzen sollte bei Hitchcock, ist natürlich auch sein Sinn für Effekte und Locations.
Ja.
Also etwas, was im heutigen Kino sozusagen stark im Vordergrund steht und nicht die Geschichte und die Charaktere oder dann als zweites vielleicht.
Mhm.
Und man sollte jetzt nicht sagen, dass sozusagen Hitchcock ein Autorenfilmer war, was er mit Sicherheit war, über die Bücher, die als Vorlage wollen wir sprechen. Aber er hatte mit Sicherheit von Anfang an Sinn dafür, wo ganz besonders Action-Szenen sind. Das war schon in London, glaube ich, im Museum of National History in den 20er Jahren in der Verfolgungsjagd. Ne?
Ja.
Das war allein nur der Film Der unsichtbare Dritte, der eben nicht auf einem Roman oder einem Theaterstück basiert. Mhm. Da war die Anfangsidee, wir machen was am Mount Rushmore und ich möchte eine Verfolgungsjagd mit einem Flugzeug haben. Ja, und dann wurde angefangen, ein Drehbuch zu schreiben.
Ja.
Und das fand ich im Nachhinein aber auch faszinierend. Selbst so ein Film wie Der Auslandskorrespondent, dieser Flugzeugabsturz.
Der ist unglaublich.
War das 1940, 1942. Toll. Das kann man heute noch sehen und fragt sich tatsächlich, ich habe es danach gelesen, wie hat der Meister das gemacht? Wie haben die es gemacht, Herr Hitchcock?
Ja,
das
Buch
von Truffaut heißt ja so.
Ja.
Sensationell. Also da hatte sozusagen beides, ne?
Ja.
Damals schon dabei. Und seine PR ist ja auch sensationell bei Psycho. Das wissen wir, dass sozusagen das heutige Kinoverhalten ja geprägt hat, indem er gesagt hat, nach Filmbeginn kommt mir niemand mehr in die Vorstellung rein. Das war damals ja ungekannt. Man ging einfach irgendwie ins Kino und wenn 50 Minuten gelaufen sind, guckt man den Film halt zu Ende und dann wieder von Anfang an.
Ja.
Und das hat er sozusagen geprägt.
Ja. Ne? Und er hat natürlich, bis das fertige Drehbuch auf dem Tisch lag, hat er sehr, sehr lange mit den Drehbuchautoren, im Falle von einigen Filmen ja auch Drehbuchautorinnen, gearbeitet. Und er war auch relativ erbarmungslos. Wenn ihm was nicht gefallen hat, dann wurden Drehbuchautoren auch einfach ausgewechselt. Das heißt, diese Grundideen, die er hatte und die er unbedingt umgesetzt haben wollte, die mussten dann aber auch nach seinem Maßstab tatsächlich auf dem Papier landen. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten ein ziemlicher Ritt, weil es langwierig war und weil es wird behauptet, dass er vor allen Dingen immer erstmal essen ging mit den Leuten, Mittagessen. Und man sprach eigentlich darüber, wie der Wein ist und wo man die beste Scholle bekommt. Und zwischen den Zeilen wurde am Drehbuch gearbeitet. Und das finde ich auch interessant, dass dann diese wirklich meisterhaften Drehbücher entstanden sind. Man musste sich auf diesen Hitchcock-Rhythmus einstellen als Mitarbeiter. Mhm. Und was absolut für Hitchcock spricht, ist, dass er ja fast das Grundteam nie gewechselt hat. Er hat immer mit den gleichen Kameramännern gearbeitet, oft mit den gleichen Komponisten, mit seiner Personal Assistant. Also der Kern der Hitchcock sozusagen Familie blieb der gleiche. Und das spricht ja eher dafür, dass er dann doch ein umgänglicher Mann war. Und vor allen Dingen wahrscheinlich jemand, der sehr viel Respekt erzeugt hat, also dem man einfach, ich meine, das war Hitchcock, das war nicht irgendjemand. Hitchcock war einfach, wie wir schon gesagt haben, ein Markenname, der sich selbst als Marke inszeniert hat, aber eben auch zu Recht. Das war eine Ausnahmeerscheinung im Regiehimmel. Und ich glaube, wenn man in der Abteilung landete, dann hat man sich auch sehr genau überlegt, ob man da wieder weggeht, weil besser konnte man es eigentlich nicht erwischt haben.
Ja, da sind wir nämlich bei den Büchern, bei den Vorlagen zu den Hitchcock-Filmen, weil das ist ja auch etwas, was Sie gemacht haben. Sie haben Hörbücher eingelesen, nämlich die Bücher zum Film, wie es sozusagen heute heißt.
Ja.
Und das ist ja das Erstaunliche, es war ja nicht Macbeth und Romeo und Julia, was er verfilmt hat, sondern eher Werke, würde ich mal sagen, aus der, wenn überhaupt, zweiten Reihe. Sicherlich auch ein paar bekannte Namen, Daphne du Maurier.
Ja.
Sie haben sozusagen ein paar Titel ausgegraben und danach gesucht, was war eigentlich sozusagen die Vorlage, nach der gearbeitet wurde, die dann in der Arbeit umgesetzt wurde. Und auf was für Werke sind Sie da gestoßen?
Auf die Bekannten natürlich, Rebecca, Daphne du Maurier, Rebecca, Die Vögel, den dritten Roman, den er von ihr verfilmt hat, Gasthaus Jamaica, dann die Kurzgeschichte von Cornel Woolrich, Das Fenster zum Hof. Das sind alles, würde ich sagen, Autoren, die durchaus ihr Handwerk verstanden haben. Dann gibt es so merkwürdige Romane, die er verfilmt hat. Zum Beispiel den Roman, aus dem der Film Ich kämpfe um dich, Spellbound, geworden ist. Der heißt im Original The House of Dr. Edwards, das Haus von Dr. Edwards. Und es ist ein fiebriger 1920er Jahre Roman, der in einem Sanatorium spielt. Insofern, bei Hitchcock sind wir auch in einem Sanatorium, aber Hitchcock hat sich sehr häufig von der literarischen Vorlage komplett verabschiedet. Und in diesem Fall ist dieser Ursprungsroman, da geht es dann um Satanskult und um also merkwürdige Rituale, die im Garten des Sanatoriums stattfinden. Bei Hitchcock wurde es dann eher eine, finde ich, sehr geschwätzige, bisschen überpsychoanalytische Liebesgeschichte zwischen Ingrid Bergman und Gregory Peck. Aber das macht Spaß, diese, ich sage mal, Initialzündungen, die zu entdecken, die bei Hitchcock ja irgendwie stattgefunden haben müssen. Zum Beispiel der Roman Die 39 Stufen, ist ein ziemlich guter Roman. John Buchan war ein sehr guter Autor. Und das, was wir in Der unsichtbare Dritte nachher in Perfektion sehen, ist ja auch im ersten Film, also in dem 39 Stufen, in der 1935er Verfilmung von Die 39 Stufen schon zu sehen, dieses Flugzeug, was den Unschuldigen verfolgt. Aber natürlich konnte Hitchcock das Mitte der 30er Jahre in England nicht so verfilmen, wie er es wollte. Und darum hat er, glaube ich, diese Idee mit dem Flugzeug, was einen einsamen Menschen auf einer weiten Fläche verfolgt, unbedingt nochmal perfekt auf die Leinwand bringen wollen. Und das hat er dann halt Ende der 50er Jahre geschafft. Und ja, so gibt es die verschiedensten Romane, die tatsächlich, wie Sie sagen, unterschiedlicher Qualität sind. Ein Roman, den ich entdeckt habe, sowohl dieser House of Dr. Edwards war bisher nicht in Deutsch erschienen, den habe ich übersetzen lassen, als auch die Geschichte, auf der berüchtigt basiert, eine ziemlich abstruse, melodramatische Geschichte, die im Ersten Weltkrieg spielt, wo auch eine Frau sozusagen gezwungen wird, für ihr Vaterland mit dem Feind ins Bett zu gehen. Aber das ist auch die einzige Idee, die Hitchcock übernommen hat. Ein Roman, der wirklich ganz großartig ist und den Hitchcock fast sehr untypisch für ihn werkgetreu verfilmt hat, ist Immer Ärger mit Harry. Den gab es bisher auch nicht im Deutschen, den habe ich übersetzen lassen. Der ist jetzt auch erschienen im Dürlemann Verlag und natürlich als Hörbuch. Und das ist ein wunderbarer, kleiner, britischer Roman, der genau diesen Humor hat, den auch der Film hat, nämlich einen sehr schwarzen Humor, aber einen sanften Humor, der mit dem Tabu Tod spielt, und das eben auf eine sehr englische Art. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass Hitchcock sowohl von dem Buch als auch von dem Film, der damals ja kein großer Erfolg war, immer wieder sehr lobend sprach. Das trifft, Immer Ärger mit Harry trifft sehr, finde ich, sehr genau Hitchcocks, ja, Fable für, ja, mit dem zu spielen, was wir ein bisschen unangenehm finden.
Und ja, auch in diesen wunderbaren Herbstfarben.
Ja, wunderbar.
Gedreht mit Shirley MacLaine, ja. Als in den 50er Jahren alleinerziehender Mutter.
Ja.
Der es gar nichts ausmacht, dass ihr Ehemann das zeitliche gesegnet
genau.
hat. Ja, wunderbar.
Ja.
Wunderbar. Sie gehen ja auch sozusagen auch auf der Bühne unterwegs. Mhm. Hitch und ich heißt das Programm. Mhm. Also könnten Sie das beschreiben? Was genau machen Sie da? Sind das auch die Hörbuchversionen, mit denen Sie dort spielen?
Es sind die Theaterversionen der Hörbücher. Ich kürze sozusagen, also Rebecca zum Beispiel ist ein Hörbuch oder Marnie. Das Marnie dauert als Hörbuch, glaube ich, 12 Stunden oder 10 Stunden. Rebecca ist noch länger. Das kürze ich für die Bühne zu einem 1,5-Stunden-Programm. Das heißt, wenn man als Zuschauer im Publikum sitzt, spürt man nicht, wo die Schnitte sind. Es ist ein kompletter Abend. Ich spiele quasi den Roman und habe immer bei jedem dieser Abende einen oder zwei Musiker dabei, die nur Musik aus Hitchcock-Filmen spielen zu meinem Text. Und das ist sehr genau geprobt, das ist sehr sorgfältig inszeniert, weil ich es hasse, wenn Musik einfach nur als Stimmungsbrei untergelegt wird. Also bei mir sind die Musiken hoffentlich sehr sorgfältig und eigentlich auch sparsam eingesetzt. Der Abend, der sich ein bisschen an dem Film tatsächlich orientiert, ist Die Vögel. Weil da habe ich auch auf analoge Musik verzichtet. Das war ja in dem Film auch geradezu avantgardistisch, dass Hitchcock da nicht gesagt hat, wir machen eine große Bernard Herrmann-Komposition, sondern mit elektronischer Musik oder ja elektronischen Geräuschen gearbeitet hat. Das habe ich versucht auf die Bühne zu bringen mit einem Theremin. Das ist dieses merkwürdige Instrument, das man gar nicht berührt, das nur durch Annäherung von Händen Klänge erzeugt. Und das ist ein Abend, der sehr erfolgreich läuft, weil die Leute natürlich einerseits fasziniert sind, wie überhaupt aus diesem Instrument Klänge herauskommen. Es wird ja nicht berührt, es wird ja nicht irgendwie gespielt wie ein normales Musikinstrument. Und weil dieses Theremin genau diese merkwürdige Ebene anspricht, die auch im Film erzeugt wird, nämlich dieses Apokalyptische, wo wir gar nicht mehr wissen, sind wir jetzt am Ende der Welt angelangt? Ist dies das Ende der Welt? Wie klingt das Ende der Welt? Das ist sehr geschickt im Film und auch hoffentlich auf der Bühne.
Wenn man, wie wir, offensichtlich Hitchcock-Filme öfter schaut, wird ja auch sozusagen die eigene Rezeption manchmal verändert. Also ich habe das jetzt gerade extrem gemerkt bei Das Fenster zum Hof, wo Jimmy Stewart ja die ganze Zeit mit einem gebrochenen Bein in seiner Wohnung sitzt und mit einem Fernglas die Nachbarn im Innenhof beobachtet.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, beim ersten Mal habe ich gesagt, Mensch, Hitchcock, ich liebe ihn, aber da kann ich jetzt so viel nicht mit anfangen. Dass, und auch der Kriminalfall glaubt ja, einen Mord beobachtet zu haben, hat mich jetzt so nicht gepackt. Aber beim Wiederschauen kam ich eigentlich fast aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, weil eben allein die Nebenrolle mit seiner Masseurin,
ja, und wie toll ist Selma Ritter,
die Bälle hin und her werfen. Und Grace Kelly, die, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, ihn unbedingt heiraten will und bedrängt. Und Jimmy Stewart einfach sagt, nee, ich Puppe, ich habe keine Lust zu feiern.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Und jetzt hätte ich sogar fast gesagt, diesen Kriminalfall hätte ich gar nicht gebraucht. Ich kann Jimmy Stewart zuschauen, wie er anderen zuschaut.
Ja.
Gibt es auch so Momente, wo Sie sagen, beim Wiedersehen, jetzt sehe ich zumindest einen anderen Aspekt von Film. Ich kenne das auch umgekehrt, das ist Sachen, die ich vorher wirklich toll fand.
Ja, kenne ich auch.
Aber schon viele Jahrzehnte fast schon hier, die jetzt nicht mehr ganz so anklingen.
Ja. Also, was interessant war, als ich das Buch veröffentlichte, habe ich ja auch nicht nur eine reguläre Lesetour gestartet, sondern ich bin auch in verschiedenen Kinos aufgetreten, wo ich Auszüge aus dem Buch gelesen habe und dann wurde ein Hitchcock-Film gezeigt und anschließend kam das Publikum zu mir und hat mir erzählt, wie es den Film empfunden hat. Und die Filme von Hitchcock auf der Leinwand zu sehen, war für mich teilweise nochmal ein ganz neues Erlebnis, weil es mich eigentlich bestätigt hat in meiner Bewunderung für die Komposition. Und bei Das Fenster zum Hof, das erinnere ich jetzt, war ich glaube, in Leipzig und der Film wurde gezeigt. Und es waren ganz viele junge Menschen im Publikum, die den Film nicht kannten und die, glaube ich, das weiß ich sogar, vorher noch nie einen Hitchcock-Film gesehen hatten. Und interessanterweise war bei der Szene, falls Sie sich erinnern, wenn in der Grace Kelly in der Wohnung des Mörders ist und versucht, ein Beweisstück zu finden und wir sehen auf der Leinwand, wie der Mörder quasi schon auf dem Flur ist und gleich in seiner Wohnung sein wird, also bei Grace Kelly, und James Stewart beobachtet das Ganze hilflos aus seinem Rollstuhl heraus. Da gab es im Publikum, in dem Moment, als dieser Raymond Burr, der den Bösen spielt, auftaucht, wirklich ein und das hat mich unglaublich gefreut, weil ich dachte, hey, Hitchcock, du hast es einfach rausgehabt. Es funktioniert immer noch. Und es funktioniert ohne wahnsinnig viel Augenwischerei. Es wird mit blanker Münze bezahlt. Erstens ist James Stewart wirklich in dem Film unglaublich brillant, weil fast alles über sein Gesicht stattfindet. Und dann ist es dieses tolle Set, das aussieht wie ein Adventskalender, wir sind in einer schon irgendwie künstlichen Kulisse, aber irgendwie haben wir trotzdem das Gefühl, wir sind in Greenwich Village und das ist New York und es ist so musikalisch inszeniert, dass das, finde ich, wirklich auch ein ganz großer Film ist und einer, der nicht altert, den man heute genauso gut sehen kann wie 1954, vielleicht sogar noch besser, weil man ja, wie Sie sagen, gar nicht mehr so sehr am Kriminalfall hängt, sondern auf andere Sachen achten kann und andere Sachen fühlen kann. Und zum Beispiel gab es einen Film, den ich nie besonders mochte und den ich dann aber für mich neu entdeckt habe, das war Topaz. Den Film habe ich nie besonders gemocht, weil erstens mich so Spionage, internationale Spionagesachen nie besonders interessiert haben. Auch weil ich keinen der Schauspieler besonders liebte. Als ich den Film aber jetzt wieder gesehen habe, dachte ich, auch Topaz, obwohl ich die beiden Hauptdarsteller gar nicht so prickelnd finde, hat einen Sog. Es gab also eher bei mir den Moment, dass ich Filme, die ich nicht besonders liebte, plötzlich entdeckt habe. Ja. Weniger, ich hatte so Angst, Psycho nochmal zu sehen und diese ganzen Klassiker. Aber bei Psycho habe ich gedacht, also obwohl das gar nicht mein Lieblings-Hitchcock ist, weil ich den wirklich sehr deprimierend finde, ist das ein brillanter Film. Ja. Und da gibt es keine Sekunde, meines Erachtens, die überflüssig inszeniert ist, die nicht genau so auf der Leinwand zu sehen ist, wie Hitchcock es gewollt hat. Und dieses Absolute, diese Klarheit in der Aussage, die finde ich bewundernswert. Mhm. Dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ein Wurf, es ist ein Statement von jemand. Ob man das mag oder nicht, aber es ist ein Statement. Da hat jemand etwas gezeigt, auch von sich. Ja, und das ist das, was das dann auch eine Kraft hat nach über 60 Jahren. Mhm.
Gibt es für Sie weitere verborgene Schätze sozusagen im Werk von Alfred Hitchcock? Über die großen bekannten Filme haben wir gesprochen. Gibt es dann noch mehr, wo Sie sagen, der und der, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen, aber der ist mindestens genauso brillant?
Familiengrab, sein letzter Film, wird auch ein bisschen übersehen. Den mag ich sehr, den finde ich sehr entspannt und den finde ich elegant inszeniert. Ein Film, den die Franzosen sehr lieben und den Truffaut sehr mochte und Eric Rohmer und Claude Chabrol und Godard, den ich immer wieder versuche zu sehen und immer wieder versuche, ihn zu mögen, ist Under Capricorn, Sklaven des Herzens. Der letzte Film, den Hitchcock mit Ingrid Bergman gedreht hat. Und ich werde mit diesem Film einfach nicht warm. Da gibt es Sachen, die ich mag, so kleine inszenatorische Entscheidungen. Ich finde die Kamera von dem Kameramann Jack Cardiff ganz, ganz wunderbar, also die Bilder. Aber ich finde die Geschichte und die Art und Weise, wie tatsächlich das Tempo des Films, schwierig. Und das, also insofern ist es eher so, dass ich sage, es gibt ein paar Filme, wo ich sage, wenige, die muss man meines Erachtens nicht unbedingt sehen. Aber das ist, wie ich am Anfang des Gesprächs schon meinte, eigentlich eine sehr subjektive Entscheidung. Wo holt mich Hitchcock gerade ab? Und es kann auch sein, dass ich in 5 Jahren meine Meinung geändert habe.
Ist mir auch schon aufgefallen, also wenn man sich selbst so eine Liste erstellt, der Top 5 oder Top 10 von Hitchcock, wird die jede Woche sozusagen anders.
Ja.
Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, was Ihre Top 3 ist.
Schwierig.
Um exakt diese Uhrzeit, Minute, was würden Sie sagen?
Na, ich bleibe felsenfest trotzdem bei Der Mann, der zu viel wusste, weil ich James Stewart und Doris Day so mag und weil ich diesen Film, den finde ich, der ist sowieso ein großes, etwas vielleicht sehr kalorienreiches Tortenstück. Aber ich mag diesen Anfang in Marrakesch und dann sind wir plötzlich in London und da gibt es auch diese wunderbaren Nebenfiguren, den falschen Küster und seine Frau. Dann gibt es den Song Que Sera, Sera. den Film mag ich sehr, der gehört zu meinen Top 3. Ich würde sagen, ich bin ein großer Fan von Eine Dame verschwindet. Ich mag auch diese Reduktion auf einen Ort, also dass alles in einem Zug spielt. Der Film hat unglaublich viel Humor. Der Roman, auf dem er basiert, ist übrigens auch ziemlich gut, von Athelina White. Das ist, und man spürt in diesem Film, der ist ja von 38, da hat Hitchcock eben noch in England gedreht, man spürt sowas noch sehr Jugendliches und es ist noch nicht von dieser, ich sage mal, Psychologie überfrachtet, die später bei Hitchcock Einzug gehalten hat. Und dann würde ich sagen, mag ich sehr diese merkwürdige, morbide Poesie von Die Vögel. Ein Film, der einen insofern herausfordert, weil er sehr, sehr langsam anfängt. Und dass es sehr lange dauert, bis der erste Vogel überhaupt auftaucht. Also nein, nicht ganz. Die Vögel tauchen schon in den ersten Szenen auf. Aber ich sag mal, der erste gefährliche Vogel auftaucht. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Film, der hätte fast von einem japanischen Filmemacher gedreht sein können. Das sind drei sehr unterschiedliche Filme. Der Mann, der zu viel wusste, Eine Dame verschwindet und Die Vögel. Das wären heute, in diesem Moment, zu dieser Uhrzeit, meine drei Favoriten.
Und Die Vögel ist ja auch wirklich erstaunlich. Das ist ja im Grunde ein Genrebruch. Das fängt ja so ein bisschen wie eine Liebeskomödie an, mit den Lovebirds.
Absolut.
Und sie, Tippi Hedren, fährt dann ja Rod Taylor sozusagen hinterher nach Bodega Bay. Dadurch entschied das Ganze ja erst.
Ja.
Also durchaus immerhin Anfang der 60er eine, ich sage jetzt mal, sexuell aggressive Frau, die sozusagen absolut dafür bestraft wird. Denn dann kommt ja in dem Augenblick, in dem sie da in diesem Boot sitzt, auch eine seltsame Szene in ihrem grünen Kostümchen und in dem Ruderboot, wo sie dann darüber fährt. Und dann greift ja sozusagen die erste Möwe an. Ja.
Ich habe immer gedacht, dass sie eher dafür bestraft wird, wenn man so sieht.
Ja.
Das ist eben auch eine interessante Sache bei Die Vögel, weil je öfter ich diesen Film sehe, ich habe ihn wirklich auch endlos oft gesehen, desto unerklärlicher ist er für mich. Die Geschichte von Daphne du Maurier ist sehr viel handfester, auch sehr gut, aber Hitchcock öffnet da so Ebenen, die in der Erzählung nicht drin sind. Und ich habe mich, als ich das Buch schrieb und auch über Die Vögel schrieb, gefragt, ob es nicht auch eine Bestrafung sein könnte für den Lebenswandel, den Tippi Hedren als Melanie Daniels hat. Also für diese Art, was sie ja selber thematisiert im Film, für so eine Art leeres, hohles Leben. Sie sucht ja nach einem Sinn. Das ist ein sehr interessanter Film, weil da könnte man psychologisch jetzt ganz viele Türen aufmachen und sagen, ist es etwas, was sie sich selber zuzieht sozusagen, also ist überhaupt, sind die Vögel per se überhaupt die Aggressionen, die die Menschen in dem Film nicht zulassen, die sich dann im Außen äußern, das ist spannend. Das ist spannend, den Film daraufhin auch zu sehen.
Ja, und auch, es gab ja auch ein alternatives Ende, ne? Hitchcock hat ein bisschen auch mit seinen Enden durchaus auch gestruggelt, musste ja auch mal vom Produzenten befohlene Schlüsse drehen, wenn wir uns schon an Der Mieter von 1927 erinnern, wo ja der Hauptdarsteller der große Star war und der durfte natürlich nicht am Ende tatsächlich, der Mieter durfte auch nicht der Bürger von London,
der
Blondenmörder
sein.
Das ist natürlich mehrfach auch geschehen, dass er das halt so nicht machen konnte.
Ja.
Und auch Verdacht, auch mit Cary Grant in einer wunderbaren Nicht-Cary Grant-Rolle, wo wir wissen, auch in der Vorlage am Ende tatsächlich bringt er ja seine Frau um. Und da wurde dann plötzlich diese Autofahrt und dieses super süße, süßliche Happy End angeklatscht.
Ja, was nicht sehr überzeugend ist. Und in Rebecca ist im Originalroman hat Maxim seine Frau, wenn ich mich jetzt nicht irre, tatsächlich ermordet. Also da ist er wirklich der Mörder. Und im Film ist es so quasi im Drehbuch umgeschrieben worden, dass das ein Unfall war, dass Rebecca durch einen Unfall gestorben ist und er dann diesen Tod verschwiegen hat.
Ja,
da wurde schon natürlich der Zensur zuliebe einiges gerade gerückt, was eigentlich nicht gerade war.
Ja. Ja, Hitchcock heute, also was bringt uns Hitchcock heute? Ich finde ja, dass Filmemacher in der heutigen Zeit eben noch genau die Dinge, die Hitchcock mitentwickelt hat, dann das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass er die Filmsprache über Jahrzehnte hinweg mitentwickelt hat und dass wir das heute noch sehen. Über ein Beispiel hatten wir im Vorgespräch ja schon gesprochen, Fenster zum Hof, Jimmy Stewart sitzt im Rollstuhl und schaut sozusagen gegenüber in die Fenster seiner Nachbarn, dass das zum Beispiel in The Batman von 2022, dass der Film genauso anfängt. Da gibt es viele andere Beispiele ja. auch. Das heißt also, immer wenn wir einen guten Film sehen, hätte ich fast gesagt, sehen wir auch jemanden, der Hitchcock aufgegriffen hat, ja. möglicherweise. Das versuchen wir auch in unserem Artikel in Cinema Heft 8 aufzugreifen, wie sozusagen Hitchcock, dass wir Hitchcock heute noch sehen, selbst in Filmen, die gar nicht mehr von ihm sind.
Ja, ich glaube, dass alle guten Filmemacherinnen und Filmemacher natürlich auch einen Respekt haben vor der Filmgeschichte. Und Hitchcock kennen und gut kennen. Also das weiß man ja auch von vielen. Und ja, und ich meine, das ist das, was mich manchmal ärgert, dass geglaubt wird, dass irgendetwas neu erfunden wurde, gerade vorgestern. Aber Hitchcock hatte schon 1925 in seinem ersten Film The Pleasure Garden vielleicht gemacht. Und auch Hitchcock hat natürlich gelernt von unter anderem ja den deutschen expressionistischen Regisseuren. Also es gibt immer... wir sind in einer Reihe. Das ist wie ein Dominostein. Hitchcock ist ein sehr früher Dominostein und danach sind andere auch umgefallen. Und ich finde, das war einer der, ich würde mal sagen, Impulse oder ein Wunsch, den ich hatte, als ich das Buch schrieb, dass ich dachte, mein Herz blutet immer, wenn bestimmte Dinge aus dem Fokus geraten oder man etwas abtut, weil es ein bestimmtes Alter erreicht hat. Große Literatur, große Filme, große Musik, große Malerei altert nicht, weil die elementaren Dinge, die kommuniziert werden, nicht altern, weil die uns immer noch ansprechen, egal ob wir jetzt mit Handys kommunizieren oder die künstliche Intelligenz uns demnächst ersetzt. Nein, es sind menschliche Probleme und Konflikte und Spannungen, die da mitgeteilt werden und auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau. Und das finde ich großartig. Mhm. Das ist das, was mich da so bei der Stange hält und was mich so zu einem Missionar macht für Hitchcock.
Sie haben mit 15 angefangen, die drei Fragezeichen zu sprechen. Und haben Sie mal mit Alfred Hitchcock telefoniert?
Nein.
Das würde fast hinkommen.
er lebte ja noch, auf jeden Fall. Aber merkwürdigerweise weiß ich gar nicht, ob ich mir das gewünscht hätte, weil ich finde, die Filme von ihm sind das, was mich interessiert und was auch zu mir spricht. Ich glaube, da drückt er sich eigentlich schon mehr aus, als er vielleicht bei einer gemeinsamen Tasse Tee mir gegenüber gezeigt hätte. Insofern bedauere ich das nicht, dass ich kein Telefongespräch mit Hitchcock hatte.
Haben Sie sich mal in eine Figur hineingeträumt, als Schauspieler in einem Hitchcock-Film gewesen zu sein und wahrscheinlich irgendwas von Cary Grant hätten Sie sehr gut gemacht.
Oh nein.
Nein. Also ja. Überlegen Sie da sowas? Also was hätte ich zum Beispiel gerne entweder geschauspielert oder gut synchronisiert möglicherweise?
Ich hätte eher mich gesehen, wenn überhaupt. Also ich wurde neulich mal gefragt, nach der Vorführung von Die 39 Stufen kam der Kinobesitzer zu mir und fragte mich, wenn die 39 Stufen neu verfilmt würden, welche Rolle ich denn gerne spielen würde. Und dann wollte ich erst sagen Annabella Smith, die gleich am Anfang erstochen wird. Aber nein, bei genauerem Hinschauen habe ich gedacht, der Mr. Memory, der im Roman nicht auftaucht, aber der im Film eine zentrale Rolle spielt, auch wenn das eine relativ kleine Rolle ist, weil dieser Mann, der ist interessant in seiner Tragik, der muss das Wissen der Welt speichern und eben auch für diesen bösen Spionagering die 39 Stufen und ist quasi erlöst, aber auch gleichzeitig stirbt er in dem Moment, als er quasi die verbotenen Fakten oder die geheimen Fakten äußern darf. Eine andere Rolle, die ich vielleicht gerne gespielt hätte, aber nicht hätte besser spielen können, wäre die des Ehemanns in Berüchtigt von Claude Rains. Das ist auch so eine tragische Figur. Der Mann liebt Ingrid Bergman wirklich, ist Nazi, liebt diese Frau, glaubt, sie heiratet ihn, weil sie ihn liebt und muss dann feststellen, dass sie eine amerikanische Spionin ist. Und ein wunderbarer Film, vor allen Dingen diese Beziehung zwischen Claude Rains und seiner Mutter, also Leopoldine Constantin, wie sie dann das Komplott schmieden, Ingrid Bergman aus dem Weg zu schaffen. Aber dieser Mann, also dieser Schauspieler per se in vielen Filmen, hatte eben auch diese Fähigkeit, kein Held zu sein, aber trotzdem irgendetwas Heroisches zu haben in seiner Tragik. Und das sind die Rollen, die ich sehr interessant finde. Mhm. Und die mich auch interessieren würden.
Ja. Ja, Hitchcock heute sehen ist gar nicht so einfach. Also so eine Komplettbox gibt es leider nicht. Ich hatte mich auch noch mal an Universal gewandt, die ja die Rechte an den Hitchcock-Filmen haben. Also das letzte Studio für das Hitchcock auch gedreht hat. Und da war man sich noch nicht ganz sicher. Ich habe da vorletzte Woche mit denen noch gesprochen, ob man überhaupt was macht. Also wenn etwas zu seinem Geburtstag rauskommen sollte, wäre das natürlich längst in Planung.
Ja.
Aber es könnte sein, dass da was angedacht ist bis Ende des Jahres.
Okay. Also
dann hätte man zumindest für die kleine Leinwand
in Hamburg die Möglichkeit, gibt's immerhin
sich was anzuschauen. Und genau das ist der Tipp. Da haben Sie auch schon drüber gesprochen. Die 39 Stufen lief schon, aber das Metropolis-Kino in Hamburg, wer also in Hamburg oder Umgebung wohnt, ich glaube, seit Ende Mai sind die dabei und versuchen, eine komplette Retrospektive auf die Beine zu stellen. Mhm. Also alle, je nachdem, wie man zählt, wenn man sagen, es gibt 53 Filme, einer ist ja verschollen, also 52 Möglichkeiten gibt es da, die Filme zu schauen. Die sind schon ziemlich weit, also ich denke mal, das geht bis in den September hinein.
Bis Oktober sogar.
Oh, wow, ja.
Ja, weil sie auch, und das finde ich interessant, genau das, was Sie angesprochen haben, sie zeigen auch Werke von neueren, also von jüngeren Regisseuren, die eigentlich von Hitchcock beeinflusst waren. Also nicht nur die Nouvelle Vague, Truffaut, die Braut trug schwarz und Claude Chabrol, der Schlachter, sondern auch Filme natürlich von Brian De Palma und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen ein Rahmenprogramm mit anderen Filmen, die einen Hitchcock-Bezug haben. Das ist eine schöne Idee.
Super Idee. Ja, ich hatte mich nämlich gewundert, warum sich das so hinschleppt.
Na, sie zeigen die Filme häufiger.
Ich habe dann auch schon gesehen, Dress to Kill und so ist eben auch dabei.
Ja,
ne?
Ja,
also,
ja.
Ja. Also es gibt die Möglichkeit, wer nichts zu Hause hat und auf ARD und ZDF in der Mediathek läuft nichts, sich mit Alfred Hitchcock zu beschäftigen.
Ja.
Und damit sind wir dann leider schon am Ende. Ich hoffe, Sie schreiben noch ein Buch über Alfred Hitchcock. Dann
können
wir uns auf jeden Fall wieder treffen.
Ich würde aber tatsächlich, wenn Sie es jetzt schon so erwähnen, ich wurde gefragt, ob ich ein weiteres Buch schreiben würde. Und durchaus bin ich daran interessiert. Aber nicht an einem weiteren Filmbuch über Alfred Hitchcock, sondern es gibt ja durchaus unglaublich viele Filme, die auch in Vergessenheit geraten sind, die nicht von Hitchcock inszeniert sind. Und ich würde gerne einen Filmführer schreiben über 52 Filme, einen Film pro Woche des Jahres, die auch ein bisschen aus dem Fokus geraten sind und die ich aber für absolut unbedingt sehenswert finde.
Eine sehr gute Idee. Die hätte von Cinema sein können.
Gut, Cinema kann mal dann, wenn es erscheint, darüber berichten.
Auf jeden Fall sind wir dann dabei und werden uns nochmal treffen und sprechen.
Super. Sehr schön.
Dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen und dann heißt es also hier aus Hamburg vom alten Holzhafen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank.